Zeitungsartikel anfangen. Da steht als Schlagzeile: Ein Toter kehrt zurück. Lazarus marschierte aus seiner Grabhöhle, nachdem ihn die Ärzte für mausetot erklärt hatten. Bei einem Vorfall, der an die alten Propheten erinnert, ist heute ein Mann von den Toten zurückgekehrt. Lazarus, 32, ein Einwohner von Bethanien in der Nähe von Jerusalem, warf vor 4 Tagen das Handtuch. Als aber Jesus das Grab aufsuchte und ihn herausrief, hüpfte Lazarus aus der Höhle. Er war wie eine Mumie, vollständig in Binden eingewickelt, erklärte ein Zeuge. Tod. An viel kann ich mich nicht erinnern, sagte Lazarus. Ich lag krank im Bett und fragte den Arzt, wie ernst es sei. Als er mir davon abriet, mein neues Puzzle mit 1000 Teilen anzufangen, wusste ich, was los war. Auf die Nachricht vom Tod seines Freundes reagierte Jesus mit der Behauptung, Lazarus würde nur schlafen. Als sich Jesus dann aber dem Grab näherte, begann er doch zu weinen. Ich verstehe nicht, warum er weinte, meinte jemand. Vielleicht ist ihm aufgegangen, was es heißt, tot zu sein. Nicht der Erste. Am Grab bat Jesus darum, dass der Stein weggerollt wurde. Wir waren alle darauf gefasst, dass es unangenehm riechen würde, sagte ein Zuschauer. Schließlich befinden wir uns in Israel, nicht am Nordpol. Zur allgemeinen Verblüffung trat Lazarus, als Jesus ihn rief, aus der Grabhöhle heraus. Es ist nicht der erste Mensch, den Jesus aus dem Reich der Toten zurückgerufen hat. Bei den anderen handelt es sich um die Tochter eines Synagogenvorstehers und den Sohn einer Witwe. Wahrscheinlich waren sie überhaupt nicht tot, meinte einer der Augenzeugen. Irgendein Trick. Bin nur gespannt, ob der bei ihm selbst auch funktioniert. Soweit dieser etwas andere Zeitungstext. Also es geht heute um die Auferstehung von Lazarus. Und wir werden uns jetzt dann das Original anschauen, der Bibel. Ich habe 4 Punkte dazu und die Texte so ein bisschen, also den Text ein bisschen sortiert und eingeteilt in diese 4 Punkte. Habe heute mal ausnahmsweise keine PowerPoint-Präsentation, sondern wir werden die 4 Punkte eben so durchgehen. Also Lazarus war krank. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du liebst, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Also das sind 3 sehr, sehr enge Freunde von Jesus. Maria, Martha und Lazarus. Übrigens habe ich jetzt gelesen, Maria und Martha ist eigentlich ein sehr gutes Bild für die Gemeinde. Maria die Hörende und Martha die Handelnde. Wie auch die Gemeinde hinhören soll und handeln. Nur so nebenbei. Lazarus war eben wirklich schwer krank. Und ich weiß nicht, welche Gedanken euch da jetzt durch den Kopf gehen, wenn ihr Krankheit hört, ob ihr Leute habt, die so beim inneren Auge auf einmal auftauchen. Krank sein ist nie schön und oft, wenn es wirklich dann immer und immer schlimmer wird, da kommen wir dann oft so Aussagen wie, jetzt kann man nur noch beten oder jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Und Maria und Martha dürfte es auch so gegangen sein, dass sie sich gedacht haben, jetzt kann nur noch Jesus helfen. Und Jesus war nicht weit weg, ungefähr 3 Kilometer entfernt, hat er gepredigt und sie haben hingeschickt und gesagt, ja, komm, dein bester Freund ist schwer krank. Und Jesus hat viele Menschen geholfen, er überall, wo er hinkommen ist, hat er krank geheilt. Also wird er wohl auch seinen besten Freund heilen, gesund machen. war unmissverständlich der Hilferuf. Und Lazarus heißt übersetzt auch Gott hilft, von dem kommt auch unser deutscher Name, Gott hilft. Heutzutage haben wir ganz so gebräuchlich. Also sie haben volle Erwartungen in Jesus gesetzt, ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt. Und Jesus hat scheinbar überhaupt keine Eile. Also das hört, steht dann da, dass er nur ein paar Tage weiter dort geblieben ist, weiter gepredigt hat. Er blieb noch 2 Tage an dem Ort, wo er war, und hat gesagt, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung Gottes. Wenn wir in Not sind, dann haben wir es oft sehr, sehr eilig. Dann muss schnell was passieren, dann muss jetzt was passieren. Und wir sind dann oft überfordert damit, dass Gott scheinbar überhaupt keine Eile hat. Dass er alle Zeit der Welt hat, dass er die ganze Ewigkeit hat. Und es fällt uns dann oft wirklich schwer, geduldig zu sein. Und dann ist Lazarus gestorben. Danach sagt er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Also bei Krankheit, das Beste, was man tun kann, ist, dass man sich ins Bett legt und sich auskuriert und ausschläft. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn doch so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Also die Jünger sind davon ausgegangen, dass er eh am Weg der Besserung ist, wenn er schläft, dass eh alles wieder gut wird. Und Maria und Martha waren irgendwie voller Unverständnis und sie stellen beide die gleiche Frage oder haben beide die gleiche Aussage. Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Und in einer anderen Übersetzung, Herr, wo bist du, wo warst du? Auch ein bisschen ein Vorwurf vielleicht dahinter. Die beiden waren sicher sehr, sehr betroffen, dass ihr Bruder jetzt gestorben ist. Und mindestens genauso betroffen waren sie wahrscheinlich davon, dass, obwohl sie Jesus vertraut haben, obwohl sie ihn gerufen haben, er nicht gekommen ist und ihnen nicht geholfen hat in der Not. Sie allein gelassen hat. Und gerade beim Tod merkt man einfach immer wieder, wie hilflos das wir sind. Wenn jemand gestorben ist, wenn wir einen Wartezettel kriegen, was sagt man? Mein Beileid. Ja. Wie soll man trösten? Man ist einfach hilflos. Und oft hofft man fast, dass man den Hinterbliebenen gar nicht wirklich begegnet, weil man ihnen gar nicht ins Auge schauen kann und weil man einfach nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Es fehlen die Worte. Es fehlt der Trost. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass man auf Jesus hinweist, dass er die einzige Hoffnung ist, der über den Tod hinausgeht. Aber oft ist sogar dann diese Hoffnung auf den Himmel in dem Moment der Trauer des Todes so schal und die Worte kommen dann so leer vor. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Also sie hat das gewusst, sie war eine gläubige Frau, sie hat gewusst, er wird wieder auferstehen, aber jetzt in dem Moment hilft es irgendwie nicht viel. Wenn man mittendrin ist in dieser Trauer und sich fragt, warum hat Jesus nicht geholfen? Vielleicht kennt ihr den Film Das Leben ist schön. Da geht es um einen Vater und seinen kleinen Sohn, die in ein Konzentrationslager kommen und der Sohn geht irgendwie unter und der Vater versteckt ihn dann die ganze Zeit dort vor den Nazis und gaukelt dem Kind vor, dass das Ganze nur Spaß ist, dass das Ganze nur ein Spiel ist, ein Versteckspiel, und derjenige, der sich am allerbesten versteckt, der gewinnt zum Schluss. Und so geht es dann dahin und dann zum Schluss kommen dann die Alliierten und die Nazis müssen flüchten, das Lager wird geräumt und es schaut so aus, als ob sich jetzt doch wieder alles zum Guten wendet und ein Happy End ist in Sicht und der Bub wird dann auch wirklich gerettet und fährt dann mit einem Amerikaner mit dem Panzer dann so vom Hof, die Nazis sind vorher schon geflüchtet. Nur das Letzte, was dann auf dem Hof noch passiert ist, dass die Nazis, während sie selbst flüchten, den Vater sehen, wie der auch gerade flüchten will, und dennoch fassen. Das Letzte, was dann passiert ist, dass den Vater noch erschießen. Und man denkt sich, warum hat der Film nicht anders enden können? Es wäre ja fast ein Happy End geworden. Es wäre ja fast alles gut ausgegangen. Warum jetzt das dann zum Schluss noch? Hat nicht der Vater auch überleben können mit seinem Sohn gemeinsam? Und es gibt ja die Aussage, Jesus kommt immer spätestens rechtzeitig. Jesus kommt immer spätestens rechtzeitig. Und ab und zu haben wir den Eindruck, na, er kommt zu spät. Er ist doch nicht rechtzeitig da gewesen. Ich hätte seine Hilfe gebraucht und er ist nicht gekommen. Und ich kann ein liebender, barmherziger Gott mich in dieser Situation so allein lassen. So wird es wahrscheinlich Martha und Maria auch gegangen sein. Warum hat er uns alleine lassen? Ja, wo bist du gewesen? Und das werden sich immer wieder Menschen fragen. Vielleicht haben wir uns das auch schon mal gefragt. Ja, wo bist du gewesen, als ich die gebraucht habe? Eine Ehefrau, der ihren Mann jahrelang begleitet, der schwer krank ist, im Sterben liegt, und dann irgendwann elendig verreckt. Und man fragt sich, warum hat er nicht einfach friedlich einschlafen können? Ja, wo bist du gewesen? Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Patientin gehabt, 30 Jahre, von Geburt an schwer krank. Und die Eltern und die kleine Schwester, das ganze Familienleben hat sie 30 Jahre lang nur um diese Krankheit gedreht. Und wie sie dann zu uns gekommen ist, waren wir eigentlich alle hilflos, weil wir nicht gewusst haben, was wir mit ihr anfangen können. Da war keine Therapie möglich. Ja, wo bist du gewesen? Geht das nicht anders? Ein Familienvater, der von seiner Frau verlassen wird, und dann wird der ganze Scheidungsstreit auf den Rücken der Kinder ausgetragen. Und dabei hat alles eigentlich gut angefangen. Verliebt, verlobt, verheiratet, Haus baut, Kinder. Und dann geht alles schief. Warum? Hätte Gott nicht eingreifen können? Was ist schiefgelaufen? Ja, wo bist du gewesen? Wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, habe ich meistens die Ohrenstöpsel drinnen und höre entweder Musik oder auch die Audiobibel. Und da habe ich erst vor kurzem wieder erstes Buch Mose gelesen. Und ihr kennt die Geschichte, wo Josef dann nach Ägypten verkauft wird und dann kommt die Hungersnot und dann holt er seine Familie nach und dann gibt es die große Wiedervereinigung mit der Familie und alle sind glücklich. Und da die Hungersnot noch andauert, möchte er, dass eben die ganze Familie nach Ägypten zieht. Und Gott erscheint dann Jakob und sagt, dass er sich keine Sorgen machen soll, das ist in Ordnung so. Sie sollen wirklich nach Ägypten ziehen, er wird auf sie schauen. Er wird sie zu einem großen Volk machen und dann wird er sie wieder zurückbringen ins verheißene Land. Klingt schön. Was daraus geworden ist, sind 400 Jahre Sklaverei, 400 Jahre Elend, Tod und Schmerzen, was dieses Volk in Ägypten erleiden hat müssen. Und dann der Auszug, der schwierig war, dann die überrascht durch die Wüste, bis sie dann endlich wieder zurückgekommen sind ins verheißene Land. Und das alles, weil eine Familie nach Ägypten gezogen ist. Und das war Gottes Plan. Also das ganze Chaos, das Elend, das Leid, das war eigentlich von Gott so vorgesehen. Und da fällt es dann oft schwer, zu vertrauen auf Gottes Führung, dass Gott weiß, was er tut, auf seine Weisheit, auf seine Güte, auf seine Liebe. Der Hilferuf von Maria und Martha ist rechtzeitig gekommen. Jesus hat scheinbar Wichtigeres zu tun gehabt. Er hat weiter gepredigt, hat gewartet, bis Lazarus tot war. Herr, wo bist du gewesen? Und da gibt es kaum eine schnelle oder allgemeingültige Antwort drauf. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass, wenn wir solche Enttäuschungen erleben, dass wir das auch aussprechen, dass wir ehrlich werden vor Gott und ihm das offen sagen: Wo bist du gewesen? Warum hast du mich Stich lassen? Warum hast du mir nicht geholfen? Ich glaube, nur so ist es möglich, dass man mit dem Frust, mit dem Schmerz wieder fertig wird und eben aus dieser Dunkelheit wieder einen Schritt ins Licht machen kann, dass man eine neue Orientierung kriegt, neuen Glauben, neues Vertrauen, neuen Mut. Solange mein Plan funktioniert, ist es leicht zu sagen, dass man auf Gott vertraut. Aber wenn dann plötzlich gar nichts mehr funktioniert, wenn alles in Scherben liegt, wenn nur mehr Chaos da ist, dann zeigt es sich letztendlich, was an unserem Glauben wirklich dran ist und ob unser Vertrauen wirklich echt ist. Und wir haben vorher gesungen: Dir gehört all mein Lob. Egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Nur dir gehört mein Lob. Schönes Lied, singt man gern. Aber es gibt Situationen, da werden diese Zeilen wahrscheinlich schwer fallen, wirklich ernsthaft zu singen. Lazarus war 4 Tage im Grab. Da hat es keine Hoffnung mehr gegeben. Da hat man immer versuchen müssen, den wieder zu beleben. Da versorgt der beste Notarzt. Und trotzdem war Martha überzeugt, dass Jesus helfen kann. Und dann sagt sie: Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird dir Gott geben. Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ich finde Martha ist wirklich eine beeindruckende Frau, die in diesem ganzen Schmerz, in dieser Trauer und dem Frust trotzdem an ihrem Glauben festhält und weiterhin auf Jesus vertraut. Letztendlich wird dieses Vertrauen dann auch belohnt. Lazarus wird wieder lebendig. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann weiter in Vers 43. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus sprach zu ihm: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Martha hat fest an Gott geglaubt. Und sie hat diese Lehrmeinung auch vertreten, dass es eine Auferstehung geben wird. Und Jesus führt diesen Glauben, der schon da ist, dann noch einen Schritt weiter mit diesen mächtigen Ich Bin-Worten. Ich bin die Auferstehung. Er hat diese göttliche Autorität. Er war Gott selbst. Und derjenige, der sein Leben Jesus gegeben hat, der hat eben Anteil an diesem göttlichen Leben, dieser Lebendigkeit und dieser Ewigkeit. Und auch wenn wir oft überzeugt sind und das Gefühl haben, dass Jesus wirklich zu spät gekommen ist, dass jetzt nichts mehr zum Helfen ist, dass jetzt nichts mehr zum Ändern ist an unserer Situation, dass Jesus als Wünscheerfüller, als Wundertäter irgendwie versorgt hat in unserem Leben. Dann kann man draufkommen, dass Jesus eigentlich was ganz was anderes im Sinn hat. Dass er uns eigentlich sein Leben schenken möchte. Es werden nicht alle Wünsche erfüllt. Es werden nicht alle Krankheiten geheilt. Und Menschen sterben weiter. Aber gerade in diesen Grenzsituationen, in denen wir uns ab und zu befinden, kann man erfahren, dass er uns da nicht loslässt. Und dass es wirklich eine Hoffnung gibt, die über diese Todeslinie hinausgeht. Und diese Geschichte, die wir da jetzt gelesen haben, ist, denke ich, ein Zeichen für uns. Nicht, dass alle unsere Probleme immer so gelöst werden, wie wir uns das vorstellen, wie wir es gern hätten, sondern dass die Hauptsache diese Beziehung zu Jesus ist, die Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Und was da wirklich immer wieder beeindruckend ist bei all diesen Heilungsgeschichten und Auferstehungsgeschichten in der Bibel, Jesus sagt einfach nur ein Wort. Da ist keine Zeremonie, da sind keine Beschwörungen, Einreibungen, Gebetsmärsche oder sonst irgendwas. Er sagt es einfach und es ist so. Sein Wort bewirkt wirklich eine Veränderung. Und ich habe dann ein bisschen daran denken müssen, wie dann heutzutage oft so Heilungsgottesdienste angeboten werden und dann hofft man das oder betet dafür, dass es besser ist und dann nach einer Woche ist es schon ein bisschen besser und dann muss man im Gebetskampf da weiterkämpfen drum, bis irgendwann Heilung eintritt. Wenn Jesus heilt, dann heilt er von jetzt auf sofort. Da ist keine Kur notwendig hinten noch oder so. Lazarus ist auch nicht von Tod zurück zu Scheintod und dann ist er ins Koma gefallen und dann nach einer Woche das erste Mal Auge aufgemacht. Nein, der ist einfach rausspaziert, nach 4 Tagen Verwesung. Jesus ist wirklich Herr über Leben und Tod. Und für ihn gibt es keine Hindernisse, nicht einmal den Tod. Und Lazarus ist aber zurückgekommen in sein altes Leben. Der ist dann später wieder gestorben. Bei Jesus selbst war das dann anders. Jesus ist nicht zurückgekommen in sein altes, menschliches Leben, sondern da hat etwas ganz Neues angefangen, eine neue Schöpfung, eine neue Wirklichkeit, an die wir jetzt auch anknüpfen können und an der wir teilhaben können. Eine neue Schöpfung, die mit der Auferstehung Jesu dann anbricht. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich glaube, unterm Strich, was das Wichtige ist für uns, ist Glaube. Jesus sagt, ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns jetzt zu ihm gehen. Und dann, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird es dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Also im Endeffekt gibt es immer zwei Möglichkeiten, zwei Optionen für uns, zwei Reaktionen. Glaube oder Unglaube. Durch diese Auferstehung sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Aber es hat auch andere gegeben, die dann zu den Pharisäern schieren gegangen sind. Und gerade diese Auferstehungsgeschichte war dann mit der Anlass, dass die Pharisäer eigentlich den Tod von Jesus ernsthaft ins Auge gefasst haben. Jesus muss sterben. Jetzt ist er wirklich zu weit gegangen. Und Kaiphas sagt dann später, es ist besser für euch, ein Mensch stirbt für das ganze Volk, als dass das ganze Volk verdirbt. Glaube für die einen, Unglaube für die anderen. Und diese Auferweckung vom Lazarus hat sehr viel mit der Mission von Jesus zu tun, dass er wirklich vom Tod zum Leben führt und dass er letztlich durch sein Tod uns das Leben schenkt. Er sagt mir einfach, dass er wirklich Macht hat über Leben und über Tod, dass er tatsächlich der verheißene Messias ist. Er hätte Lazarus aus der Ferne heilen können. Ein Wort hätte gereicht und Lazarus war wieder gesund gewesen. Aber das war nicht der Plan. Der Plan war, Menschen zum Glauben zu bringen. Und der Augenmerk liegt dabei jetzt nicht so sehr auf dem Wunder, dass Lazarus wieder auferstanden ist, sondern der Augenmerk liegt wirklich auf der Vollmacht Jesu als Gott. Und dieser Ruf, Lazarus, komm raus, der gilt letztendlich auch uns, weil geistlich gesehen alle Menschen tot sind. Steht im Epheserbrief Kapitel 2 zum Beispiel. Ohne Erlöser sind wir geistlich tot. Und Jesus ruft uns raus aus diesem geistlichen Tod zum Leben. Und oft sind unsere Pläne nicht deckungsgleich mit Gottes Plänen. Im Jesaja steht in Kapitel 55, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel höher der Himmel über der Erde ist, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und Paulus schreibt dann im Römerbrief Kapitel 8, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Wir stellen uns das oft ein bisschen anders vor, als es dann wirklich ist. Wir hätten lieber ein beschwerdefreies Leben hier auf der Erde. Gott hat aber eigentlich unsere Ewigkeit, unser ewiges Leben im Sinn. Er hat uns zum ewigen Leben berufen und möchte uns eben von diesem geistlichen Tod zu einem geistlichen Leben bringen. Und dieser Ruf gilt eben an jeden Menschen. Komm raus aus deinem Grab, aus deinen Ängsten, aus deinen negativen Gedanken, aus deinen Süchten, aus deiner Verletztheit, aus deiner Selbstsucht, aus deinem geistlichen Grab und komm zum Leben. Und nur wenn der Sohn wirklich frei macht, der ist wirklich frei. Wie schaut unser Weg jetzt in die Zukunft aus? Vielleicht verändert diese Geschichte, und wenn wir uns damit beschäftigen, ein bisschen unseren Blick auf unser Leben, auf das Wesentliche und auf die Zukunft. Und wir sind geschickt raus zu den Menschen, um eben auch zu rufen, komm raus vor deinem Grab und komm zu Jesus, komm zum Leben. Lazarus und all die anderen, die Jesus auferweckt hat, sind wieder gestorben. Sie sind kurzfristig in ihr altes Leben zurück. Und Gottes Plan ist eben nicht ein ewiges Leben hier auf der Erde. Er hat was anderes im Sinn, was Besseres im Sinn. Ein Leben, das nicht mehr vergeht, wo es ihm keinen Schmerz und kein Leid mehr gibt. Und der Schlüssel zu diesem Leben ist letztendlich die Auferstehung von Jesus selbst. Und im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, steht eine ganz wichtige Stelle. Da schreibt Paulus, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich ist auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat. Wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus entschlafen, verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Es gibt wirklich diese lebendige Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber das bezieht sich eben nicht auf diese Welt, sondern auf die Ewigkeit. So wie Jesus auferstanden ist, können auch alle, die an ihn glauben, wieder auferstehen. Und diese Geschichte lenkt unseren Blick nicht so sehr auf das Wunder, dass Jesus ein Wundertäter ist, der sogar Tote auferwecken kann, sondern es richtet unseren Blick auf ihn selbst. Und er fragt auch Martha nicht, glaubst du, dass ich deinen Bruder wieder auferwecken kann? Sondern er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du das? Und Martha sagt dann auch nicht, ich glaube, dass du ihn wieder auferwecken kannst, sondern ich glaube, dass du der Christus bist. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Also es geht nicht um den Glauben an ein Wunder, um ein Glauben an übernatürliche Sachen, sondern es geht um den Glauben an einer Person. Es geht um den Glauben an Jesus, dass er persönlich die Auferstehung und das Leben ist. Und dass durch ihn ein neues Leben, eine neue Schöpfung einbricht, zu uns kommt. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns jetzt nicht unbedingt ermutigen soll, über die Friedhöfe zu marschieren, um auch für die Verstorbenen zu beten. Vielleicht kommt wieder einer zurück. So wie wir auch, glaube ich, nicht immer unbedingt für Wunder beten sollen. Obwohl wir natürlich für Kranke beten sollen. Aber wir sollen es nicht erwarten, dass immer alle möglichen Wunder passieren, dass immer alle möglichen Leute wieder gesund werden, bis hin, dass wir wieder vom Tod zurückkommen. Sondern der Augenmerk ist wirklich auf Jesus selbst und auf das Leben, auf das ewige Leben, das er uns geben kann. Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jeder, der das wirklich glaubt, kann jetzt aufstehen und wir werden gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben.